Dann würde ich sagen, starten wir mit der 51. Sitzung. Heute ganz wichtiges Programm, Verabschiedung von Dres 11. Und bevor wir da hinkommen, müssen wir noch ein paar Restanten klären. Und deswegen, Frau Bultmann, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Barkow. Genau, wir haben diesen Punkt, diesen Top nochmal angesetzt vor der endgültigen Verabschiedung, weil Sie noch in den letzten zwei Sitzungen ja einiges beschlossen haben an Änderungen bzw. Ergänzungen, nachdem wir die ganzen Stellungnahmen diskutiert haben. Ihre Beschlüsse haben wir jetzt eingearbeitet. Und deswegen wäre meine Bitte, vor allen Dingen die Sitzungsunterlage 01a, das ist der DS18 in Markup-Version, dass Sie hierzu Ihre Anmerkungen sagen, natürlich dann zum DS11 selbstverständlich auch, aber im Grunde genommen ist es ja dann die Übertragung von den Änderungen in den DS11. Ich habe die Änderungen, die ich nach dem Stand E-Dress 11 gemacht habe, mit einem anderen Markup gekennzeichnet, sodass Sie sehen können, also zumindest farblich kann man das erkennen, welche Änderungen zu E-Dress 11 gehören und welche danach gemacht worden sind. Und da würde ich Sie ganz gerne bitten, mir Ihre Ergänzungen, Anmerkungen, Änderungswünsche nochmal mitzuteilen, vor allen Dingen geht es mir auch darum, die zwei Beispiele in der Begründung, das sind die Textziffern einmal B12a und B6c. Sollten Sie da Änderungen oder Anmerkungen haben, dann bitte ich Sie, mir dies jetzt mitzuteilen und sonst können wir auch Seite für Seite durchgehen oder einfach Sie melden sich, wenn jemand von Ihnen Anmerkungen oder Änderungswünsche hat, bitte.
Frau Wuttmann, sollen wir es vielleicht zum geordneteren Vorgehen einfach so machen, dass wir das Abschnitt für Abschnitt durchgehen? Ich glaube, das macht es am einfachsten.
Das können wir machen. Also Sitzungsunterlage 1a, DS18 Markup-Version. So, hat jemand gehen wir gleich zur Seite 4 vielleicht. Also Vorbemerkung, da wurde ja nur die Adresse geändert. Seiten 4 und 5 Abkürzungsverzeichnis Zusammenfassung. Zusammenfassung der Seite 6. Hat jemand hierzu Änderungswünsche?
Frau Wultmann, farblich, was ist jetzt, was dann? Blau und Rot ist wie
Naja,
zum
das ist nachdem, also bei mir ist es so, rot ist Stand E-Dress 11 und blau
Okay.
ist der neuere Stand. Aber das ist, ja, so ist es jetzt bei mir. Das könnte man vielleicht sehen auf der Seite 4, Abkürzungsverzeichnis, da ist eine Änderung E-Dress, wurde ja gestrichen und in dieser Farbe, die es bei Ihnen ist, bei mir ist die blau, sind dann die letzten Änderungen.
Wir sind jetzt im Dokument 1a.
Richtig.
Okay.
Also Zusammenfassung, keine Änderungswünsche?
Ich habe keine, nein.
Gut, dann gehen wir zum Standard selbst, Seite 7. Hier sind nur kleine redaktionelle Änderungen, vor allen Dingen Textziffer 7 haben Sie ja beschlossen, die soll unverändert bleiben. Weil die, so wie sie jetzt ist, die ist ja schon bekannt gemacht worden und deswegen haben Sie beschlossen, diese Textziffer gar nicht erst anzufassen und nicht zu ändern. Deswegen habe ich die ursprünglichen Änderungen aus dem E-Dress 11 wieder zurückgenommen. Seite 8.
Ich kann das mal übersetzen, weil Sie die Kollegen ja nicht sehen können, aber wenn ich die nonverbale Kommunikation richtig deute, dann nicken alle, also können wir weitergehen.
Also ich deute dann eine bisschen längere Pause als Nicken. Gut, Seite 8, da ist nichts passiert nach dem Stand E-Dress 11. Seite 9, nur eine kleine Änderung in der Textziffer 14. Also in Verbindung mit Paragraph 298 Absatz 1 wurde eingefügt. Seite 10 sind keine Änderungen. Seite 11, einmal eine Änderung, Textziffer 25, eine kleine Ergänzung. Das war die Anmerkung in einer der Stellungnahmen.
Ganz kurz eine Zwischenfrage, und zwar auf der Seite 9 bei diesen passiven latenten Steuern. Da fehlt mir das Pendant zur Textziffer 15, wo wir sagen, dass das Ganze eben nicht für einzelne Differenzen gilt, sondern nur für einen Überhang. Also bei den aktiven latenten Steuern haben wir das in dieser Textziffer 15, wo es eben heißt, Gegenstand des Ansatzwahlrechts für aktive latente Steuern ist die sich voraussichtlich insgesamt ergebende Steuerentlastung. Bei den passiven latenten Steuern haben wir da jetzt keine entsprechende Passage dazu. Ich habe mich gefragt, ob das absichtlich ist oder ob ich es vielleicht überlesen habe. Weil auch da ist es natürlich doch so, dass man sagt, es gilt nicht für einzelne Differenzen, sondern dann für diese insgesamt sich ergebende Differenz. Also für so einen passiven Überhang.
Ja, das ist richtig. Also es wurde nicht diskutiert, das zu ändern. Also die zu passiven latenten Steuern, die Textziffern, die wurden ja unverändert gelassen zu dem jetzigen Stand, der ist 18.
Ja, ich habe es gesehen.
Textziffer 15 ist ja auch noch der Stand von heute sozusagen unverändert geblieben.
Ja, mir ist es nur aufgefallen, als ich es gelesen habe.
Wobei ich den Punkt bei den aktiven latenten Steuern ja insbesondere darin sehe, dass das Wahlrecht ja ausschließlich bei einer oder nach einer Verrechnung gilt, wohingegen die Pflicht zum Ansatz bei passiven latenten Steuern ja unabhängig davon ist, ob die passive latente Steuer als Überhang zustande kommt oder ob sie unverrechnet angesetzt wird. Deswegen hätte ich es jetzt hier als entbehrlich erachtet. Man könnte es aber als Klarstellung schon nochmal dazu schreiben, so auf die Art quasi, dass es in jedem Fall eine Gesamtdifferenzbetrachtung ist und sich nicht aus der einzelnen Differenz quasi ableitet. Aber von der Logik her sehe ich es bei der aktiven Latenz wirklich als unerlässlich, was dazu zu sagen. Bei der passiven ergibt es eigentlich. Aber da wäre ich jetzt leidenschaftslos.
Ich glaube, das Problem ist halt, wenn man aktive und passive hat, ne? Dann muss man halt am Schluss sehen, ist jetzt ein aktiver Überhang oder ein passiver. Und ich fand es halt deswegen ein bisschen verwirrend, weil ja unter der Textziffer 11 eben heißt, eine zu versteuernde temporäre Differenz liegt vor, wenn der Buchwert eines Vermögensgegenstands oder eben Rechnungsabgrenzungspostens höher oder der Buchwert einer Schuld passiver Rechnungsabgrenzungsposten niedriger ist als der korrespondierende steuerliche Wertansatz. Und dann heißt es eben, Textziffer 10, passive latente Steuern entstehen aufgrund zu versteuernder temporärer Differenzen und sind anzusetzen. Und dann kommt im 11. die Erklärung, ich habe das immer dann, wenn ich so eine Buchwertdifferenz habe. Das steht im HGB halt ein bisschen anders drin. Das ist eben nur die Gesamtdifferenz, wenn eine Belastung ist, dann eine passive latente Steuer. Also ja, nur als Anmerkung.
Gibt es dazu noch andere Meinungen oder wie stehen die anderen Fachschriften dazu? Man könnte natürlich in der Textziffer 11 das klarstellend nochmal hervorheben.
Wobei, nochmal die Frage dazu. Also ich lese das insgesamt mit Blick auf das Aktivierungs-, also im Gesetzestext lese ich das insgesamt mit Blick auf das Aktivierungswahlrecht. Und da sagt für mich quasi dieses insgesamt, dass das Aktivierungswahlrecht ausschließlich bei einer Verrechnung und deswegen insgesamt bei einer Verrechnung von aktiven und passiven latenten Steuern anwendbar ist. Also ich lese es so, dass ich nicht sagen kann, ich mache eigentlich einen unverrechneten Ansatz, aktive, passive, latente Steuern und jetzt lasse ich mal aktiv weg. Das funktioniert nicht, sondern ich lese das Ganze so, dass dieses insgesamt für die Salvierung steht, und zwar im Zusammenhang mit dem Wahlrecht. Also dass ich nur auf einen Aktivüberhang, also nur auf verrechnete aktive Differenzen, das Aktivierungswahlrecht anwenden darf. Und daraus hätte ich jetzt das insgesamt gelesen. Das insgesamt hätte ich jetzt weniger gelesen auf eine Gesamtdifferenzenbetrachtung. Also, weil die Gesamtdifferenzenbetrachtung, wie ich es früher gemacht habe, bevor wir eben jetzt das Temporary-Konzept eingeführt haben, als wir noch Timing hatten, da habe ich ja wirklich so eine Pi mal Daumen, ganz plakativ gesprochen, eine Pi mal Daumen Gesamtdifferenzenbetrachtung gemacht. Und das lese ich daraus nicht, sondern für mich ist es wirklich eine Frage der Aktivierung, des Aktivierungswahlrechts, dass das eben auf die saldierten Werte abzielt. Kann aber auch sein, dass ich es falsch verstehe.
Ja, also ich sehe es auch ehrlicherweise so, dass ich das insgesamt nur, wenn ich einen Aktivüberhang habe, dann das Wahlrecht dann sich auswirkt sozusagen. Also ich überlege mir gerade, ich glaube jetzt nicht, auf der Passivseite habe ich das Problem gar nicht.
Aber wie muss man sich das dann praktisch vorstellen? Also erstens, ich würde es anders lesen, weil im Gesetz steht gleich in Paragraph 1, so ist eine sich daraus insgesamt ergebende Steuerbelastung als passive latente Steuer in der Bilanz anzusetzen. Eine sich daraus insgesamt ergebende Steuerentlastung kann als aktive latente Steuer in der Bilanz angesetzt werden.
Genau, das ist aber doch eigentlich nur die Unterscheidung, was passiert, wenn ich saldiere. Also grundsätzlich habe ich ja ein Saldierungswahlrecht. Das heißt, ich darf aktive und passive latente Steuern saldieren, ich muss aber nicht. Und genau, also nach meinem Verständnis, wie gesagt, ich lasse mich da auch gern korrigieren, nach meinem Verständnis sagen diese beiden Sätze, wenn ich saldiert habe, dann muss ich einen Passivüberhang ansetzen. Bei einem Aktivüberhang allerdings habe ich das Wahlrecht. Das ist meines Erachtens die Bezugnahme des Insgesamt.
Und ich kann beim Saldierung nicht einzelne willkürlich saldieren, sondern entweder muss ich alle oder gar nicht.
Sozusagen. Genau, und das macht dann auch wieder Sinn, wenn man es im Zusammenhang mit Satz 3 liest, weil Satz 3 sagt dann, die sich ergebende Steuer B und die sich ergebende Steuerentlastung können auch unverrechnet angesetzt werden. Und damit hätte ich jetzt gesagt, dürfte eigentlich eine Klarstellung entbehrlich sein.
Ich meine, genau das wird ja in der Textziffer 15 dann nochmal erläutert. Ne? Und ich glaube, Frau Bullmann, da können Sie mich nochmal korrigieren, dass das auch nichts Neues ist, glaube ich. Also das wird, ja, steht ja schon die ganze Zeit da in dem DS 18 und war ja dann wahrscheinlich auch für keinen sozusagen ein Problem in der Interpretation.
Nein, ich bin nicht davon überzeugt, aber wenn niemand ein Problem damit hat, also ich glaube, ich kann jetzt, wie gesagt, jetzt auch wenn ich jetzt eben eine Gesamtdifferenzenbetrachtung mache, dann ist es ja immer, dass ich dann auch passive und aktive miteinander verrechnen muss und dass es dann auf die Gesamtdifferenz ankommt und nicht auf die Differenz der Einzelnen, die ich in einzelnen Vermögenswerten und Schulden habe. Aber wenn außer mir da keiner ein Problem hat, ich lese es aus dem Gesetz tatsächlich anders raus und habe das auch immer anders gelernt und lehre es auch anders, aber mein Herzblut hängt da nicht dran.
Aber ich finde es ganz interessant, ich würde es gerne verstehen, was meinen Sie dann mit Gesamtdifferenzenbetrachtung? Weil vielleicht, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das Gleiche meinen.
Also dass ich praktisch am Ende des Tages Differenzen miteinander saldiere. Ich habe ja aktive und passive, also Differenzen, die zu aktiven und die zu passiven latenten Steuern führen. Und wenn ich jetzt tatsächlich eben eine Gesamtdifferenzenbetrachtung mache, dann saldiere ich die miteinander und schaue, ist jetzt insgesamt ein passiver Überhang, dann muss ich den ansetzen. Oder ist insgesamt ein aktiver Überhang, dann kann ich den ansetzen. Das heißt, ich gucke nicht auf einzelne Differenzen, die ich habe, so wie es wir jetzt momentan in 10 und 11 schreiben, sondern ich saldiere das miteinander und schaue dann, was übrig bleibt.
Aber das
aktiv
ist ja
nicht, oder das ist passiv.
Ja, Wahlrecht. Das ist ja nur ein Wahlrecht.
Genau, ich kann es auch getrennt ausweisen. Das ist klar, ja. Das ist klar. Aber in dem Moment, wo ich es gesamt ausweise, muss ich saldieren und dann ist eben diese Gesamtdifferenz das Relevante.
Gut, aber in der Textziffer 15, ne, wird ja das gar nicht thematisiert eigentlich, ne, sondern da wird ja nochmal klargestellt, dass man sich jetzt das nicht aussuchen kann, auf welche Einzelsachverhalte ich aktive Latente steuern will. Also ich denke mal, das ist ein anderer Blickwinkel nochmal.
Ich glaube auch, weil im ersten Schritt muss ich auf jeden Sachverhalt erstmal einzeln latente Steuern bilden. Und dann im zweiten Schritt überlege ich mir ja, wenn ich jetzt alles insgesamt miteinander saldiere, was kommt raus? Und 10 und 11 geht ja erstmal auf die, so verstehe ich es jetzt hier auch bei uns, auf die tatsächliche Sache ein, dass erstmal was zu bilden ist oder zu berechnen ist. Wie ich es dann ausweise, ist eigentlich der nächste Schritt dann.
Also ja, so würde ich sehen. Genau. Aber da sagt er eben das HGB, eine sich daraus insgesamt ergebende Steuerbelastung ist als passive anzusetzen.
Mhm. Na, und ich glaub,
das fehlt bei uns.
Ich weiß nicht, ob wir da wirklich einen Dissens haben. Ne? Aber wie gesagt, ich lese 15 schon so, dass man hier nur nochmal ausführt, dass man eben, ich sage mal ganz flapsig, kein Cherrypicking machen darf mit den Einzelsachverhalten für die aktiven Latentensteuern.
Genau.
Ne? Das ist einfach nur nochmal klargestellt für das Wahlrecht. Also insofern, glaube ich, haben wir da gar kein unterschiedliches Verständnis. Nur der 15, der liest sich aus meiner Sicht jetzt eben nur bezogen auf diese Einschränkung, dass man jetzt nichts auswählen kann, sondern auch bei den Aktiven dann insgesamt gucken muss.
Also beim 15er ist halt nochmal explizit gesagt, es geht auf diese insgesamt sich ergebende Steuerentlastung. Ja, also wenn das jetzt nur ich bin, die da Verständnisschwierigkeiten hat,
ja, aber 15 geht doch auf das Wahlrecht, auf das Aktivierungswahlrecht rein, was ich ja auf der passiven Seite gar nicht habe.
Nee.
Und deswegen ist es, glaube ich, auch in der Tat nochmal klarstellen, dass ich jetzt nicht sagen darf, ich nehme nur einen Teil der Aktiven oder nehme nur einen Teilbetrag dessen, sondern ich mache eine Insgesamtbetrachtung. Nur unter dem Aspekt habe ich dieses Wahlrecht anzuwenden oder nicht. Und den Fall habe ich ja nicht auf der Passivseite dann. Also.
Aber wenn Sie jetzt, sagen wir mal, Sie haben jetzt einen Sachverhalt, wo sich jetzt 100 passive latente Steuern ergeben würden. Mhm. Und gleichzeitig haben Sie einen Sachverhalt, wo sich 80 aktive ergeben würden. Mhm. Und jetzt würde ich das Gesetz so lesen, dass ich sage, okay, ich habe jetzt insgesamt einen Passivüberhang von 20 und den muss ich ansetzen.
Ja, ja. Das sehen wir, glaube ich, alle genauso. Aber Ihre 80 Aktiven, ne, meine ich, dass der 15 halt sagt, naja, wenn deine 80 sich aus zwei Komponenten zusammensetzen, dann kannst du jetzt nicht nur eine Komponente nehmen mit 40 und dann zu einer passiven latenten Steuer von 60 kommen, sondern du musst beide nehmen. Mhm. Und das, glaube ich, soll da eben die Klarstellung sein, dass das Wahlrecht eben nicht auf Einzelsachverhalte runtergebrochen werden kann. So würde ich lesen.
Ne? Ja gut, ich jetzt vielleicht, Frau Heyerle, meinen Sie vielleicht das, nehmen wir Ihr Beispiel. Sie sagen jetzt 80 und 100, dann haben wir eine passive Überhang, die muss ich passivieren. Und wenn Sie jetzt sagen, naja, ich hätte auch einen Passivüberhang, wenn ich jetzt nur 40 aus diesen zwei Komponenten von den 80er, wenn ich sage, ich nehme jetzt nur eine Komponente von den Aktiven und hätte dann einen Überhang von 60 dann plötzlich dastehen. Meinen Sie das?
Nee, ich meine eher, ich würde momentan 10 und 11 so lesen, dass ich sage, ich muss jetzt 100 Passive ansetzen. Weil 10 sagt, passive latente Steuern sind anzusetzen. Und 11 erklären wir dann, wann entsteht das. Nämlich dann, wenn der Buchwert eines Vermögensgegenstands vom niedriger ist als der steuerliche Wertansatz. Das heißt, ich gucke mir einzelne Buchwerte an und gucke, ob die jetzt niedriger sind und dann muss ich diese passive latente Steuer ansetzen. Was das HGB ja gar nicht sagt, sondern das HGB sagt, ergibt sich aus Differenzen insgesamt ein Passivüberhang, dann muss ich ansetzen.
Also nach der Logik müsste es doch eigentlich so sein, dass der zweite Satz, der in Textziffer 10 steht, überflüssig ist. Also nach der Lesart von Frau Eierle. Der dürfte da eigentlich gar nicht stehen. Ja, sondern es dürfte eigentlich in 10 und 11 nur stehen, wie passive Latenzen entstehen. Das würde kongruent dann in 12, 13, 14 auch stehen. Und dann müsste irgendetwas tatsächlich zum Ansatz kommen. Was ist denn das, was dann final nun angesetzt wird? So haben wir es aber im Augenblick nicht geschrieben. Also ich kann das nachvollziehen, das Störgefühl. Ich weiß nicht, ob ich jetzt deswegen zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre. Ich glaube, das geht den Kollegen dann ähnlich. Aber ich kann es nachvollziehen, weil die, weil es so sich so lesen kann, lässt, als würde man die passiven Latenzen erstmal in Höhe von 100 anzusetzen haben und dann überlegt man, ob man die gegebenenfalls mindert oder mindern kann.
Ja, die Systematik im Gesetz ist eine andere als die jetzt im Standard. Und dadurch kommt, glaube ich, dieses Störgefühl. Aber ja, wie gesagt,
ich meine, was man machen könnte, wäre, indem man den zweiten Satz ergänzt, sie sind in dem Maße anzusetzen, wie sich insgesamt eine Gesamtsteuerverpflichtung ergibt. Oder ja.
Insgesamt eine Steuerbelastung ergibt. Dann wäre es schon wieder klar, ja.
Wie nochmal wäre das dann?
Also, dass man den zweiten Satz einfach ändert Sie sind anzusetzen, Sie sind in dem Maße anzusetzen, wie sich insgesamt ein latenter Passivüberhang ergibt.
Aber das wäre nicht mehr vollständig, weil damit würden wir den unsaldierten Ausweis weglassen. Und es besteht ja auch die Möglichkeit, dass wir unsaldiert aktiv und passiv ausweisen. Wenn wir jetzt nur schreiben, Sie sind in dem Maße anzusetzen, in dem ein Überhang besteht, dann würden wir uns ja ein Saldierungswahlrecht anmaßen. Und dem ist nicht so.
Okay, dann müsste man aber vielleicht noch pinschiedriger sein. Dann müssten Sie nämlich sagen, also grundsätzlich muss erstmal alles angesetzt werden, aktivisch wie passivisch. Und dann spreche ich nur noch über den Ausweis, ob ich dort eine Nettobetrachtung vornehme. Das wäre dann systematisch das Richtige.
Das wäre das Richtige.
Ja, also passive sind anzusetzen, aktive sind anzusetzen und dann habe ich ein Wahlrecht, ob ich aktive gegen passive verrechne. Und wenn ich dann einen Aktivüberhang habe, dann kann ich mir noch zusätzlich überlegen, ob ich den zeigen will oder nicht.
Ja.
Das wäre dann eigentlich die richtige, also nach meinem Dafürhalten die richtige Vorgehensweise. Ich kann das nachvollziehen, dass Sie dann das Gefühl haben, dass da nicht stehen darf, Sie sind anzusetzen. Ich meine, wenn man das parallel machen würde bei den aktiven latenten Steuern, da könnte man natürlich dann sagen, auch sie sind anzusetzen.
Herr Barton, wir haben das. Wir haben das beim Ausweis.
Ja, eben, aber das ist Ausweis, nicht Ansatz. Sie haben Ausweis, Bewertung, Ansatz. Anders. Ansatz, Bewertung, Ausweis. Jetzt fange ich schon ganz an, körperlich zu werden. Also Ansatz, Bewertung, Ausweis. Und hier ist das Hauptkapitel Ansatz.
Genau, aber das würde doch dann passen. Wir schreiben im Ansatz, passive latente Steuern sind anzusetzen.
Ja,
und dann schreiben wir beim Ausweis, sie können aber auch verrechnet werden.
Ja, das müssten wir aber dann bei den Aktiven auch machen, dass die angesetzt werden müssen, oder? Denn der Ansatz wird ja nur insoweit gekappt, wie ein Aktivüberhang entsteht.
Dafür spricht eigentlich auch, dass wir in Textziffer 12 das Können schon schreiben. Also ist es in der Tat so, denn damit nehmen wir eigentlich das Wahlrecht vorweg, obwohl man noch gar nicht zwischen differenziert und undifferenziert, zwischen verrechnet und unverrechnet, darauf wollte ich hinaus, unterschieden haben. So wie wir es in Textziffer 12 derzeit schreiben, schreiben wir, wie aktive Latente entstehen. Und dann haben wir sofort den Punkt, sie können angesetzt werden für. Und das würde ja dann nicht passen, weil damit hätten wir für jedwede Art von aktiven, latenten Steuern direkt ein Aktivierungswahlrecht formuliert. Und das stimmt in der Tat nicht, weil ich darf nicht die weglassen, wenn ich unsaldiert das Ganze ausweise oder ermittle. Mhm. Ja, jetzt sehe ich den Punkt, ja.
Die Einschränkung kommt dann in 15. Ne? Insofern kann man natürlich schon sagen, okay, wir haben jetzt hier das erstmal so allgemein und dann kommt die Einschränkung.
Allgemein falsch und dann die Einschränkung.
Es ist im Gesetz ja auch manchmal so. Ne?
Yeah. Also jetzt werden wir die Textziffer in der Textziffer 10, Satz 2 streichen. Und dann machen wir das analog zu den aktiven latenten Steuern. Erstmal passive latente Steuern entstehen aufgrund zu verstehender temporären Differenzen, analog zu Textziffer, erster Satz, Textziffer 12. Dann erklären wir, was das ist, eine zu versteuernde temporäre Differenz. Und darunter in 11a, in der neuen Textziffer 11a, machen wir sowas Ähnliches wie in die Textziffer 15. Gegenstand des Passivierungswahlrechts natürlich nicht, Gegenstand der Passivierungspflicht oder noch ähnlicher, wie im Gesetz auch formuliert. Für passive latente Steuern ist die sich voraussichtlich insgesamt ergebende Steuerbelastung. Punkt.
Aber dann hätten wir wieder den Fall für die unverrechnete Pflicht nicht.
Warum nicht?
Sie wollten nur jetzt oben bei 10 anpassen oder wollten Sie 10 so stehen lassen?
10 stehen lassen, Satz 2 streichen und anstattdessen eine neue Textziffer 11a einfügen, analog zu Textziffer 15 für passive latente Steuern.
Ja, aber dann würden wir nur den Überhang regeln. Dann würden wir sagen, beim Überhang besteht eine Pflicht.
Ja.
Und was würden wir dann sagen zu, wenn kein Überhang da ist? Also wenn quasi unverrechnet, wenn nichts addiert wird, wenn unverrechnet, würden wir das dann nur über die Ausweistextziffer regeln?
Was schreiben wir denn zum Ausweis überhaupt?
Das ist Textziffer 54, glaube ich.
Ganz
56, sorry.
Ja, wir schreiben da relativ wenig. Eigentlich, wenn wir das als Aufrechnungsmethodik ja sehen, Ausweisthematik, die Verrechnung und das Wahlrecht, dann müssten wir eigentlich das Ganze da hinten thematisieren, ja, beim Ausweis. Und vorne den Grundsatz sagen, grundsätzlich ist erstmal alles zu aktivieren. Und dann beim Ausweis habe ich die Möglichkeit, greift das Aktivierungswahlrecht bei einem Aktivüberhang. Das heißt, die Frage ist, ob man den Satz, Absatz 15, diesen Teilsatz nicht thematisch sogar eher dann in den Ausweis irgendwo bringen müsste, bei den Ausweisvorschriften. Weil da sind wir relativ dünn natürlich. Also was wir meinen mit 56, nicht? Die können verrechnet oder unverrechnet ausgewiesen werden. Wenn die jetzt verrechnet werden, was heißt das jetzt konkret? Also da spricht man nicht mehr von dem Wahlrecht aktivisch. Ne? Wir sagen einfach, ihr könnt es verrechnen und dann weist es aus. Da gehen wir eigentlich implizit schon davon aus, dass das Wahlrecht ja eigentlich schon dahingehend ausgeübt wurde, dass sie angesetzt werden.
Das Problem ist, um überhaupt in das Ansatzwahlrecht zu kommen, muss ich zunächst ein Ausweiswahlrecht nutzen. Das heißt, eigentlich geht der Gesetzgeber davon aus, wir müssen uns erst über den Ausweis, nämlich saldiert oder unsaldiert, entscheiden und dann können wir über den Ansatz entscheiden. Und dadurch kriegen wir jetzt natürlich in der Systematik Ansatzbewertung ausweist, durchaus eine kleine Inkonsistenz rein.
Aber ist das so, Herr Fink? Wie wäre es denn, wenn ich das Beispiel von Frau Eierle nehme und umdrehen würde? Also ich habe 100 Aktive und 80 Passive und ich entscheide mich für den unverrechneten Ausweis.
Dann gibt es kein Wahlrecht.
So ist es. Aber dann wäre ja es tatsächlich so, dass ich sagen müsste, die Aktiven sind anzusetzen, oder?
Klar, ja, ist so.
Also deswegen glaube ich, dass es schon systematisch eigentlich so richtig ist zu sagen, ich nehme zunächst die Ansatzregeln und sage, muss ich oder darf ich aktivieren und passivieren? Und da sagen wir, du musst auf jeden Fall passivieren. Und du musst eigentlich auch aktivieren. Es gibt nur einen Sonderfall, bei dem wir dir ein Wahlrecht geben, ob du die Aktivierung vornehmen willst. Aber dem Grunde nach musst du auch dort aktivieren.
Aber das ist ja genau mein Punkt. Das schreiben wir nicht. Sondern wir schreiben, sie können angesetzt werden in Textziffer 12.
Ja.
Das ist mein Punkt. Wir schreiben hier schon das Wahlrecht rein. Und setzen ja damit voraus, dass wir über den Überhang reden. Aber das tun wir nicht. Also wir schreiben, aktive latente Steuern entstehen aufgrund bla bla bla, sowie aufgrund von Verlustvorträgen und so weiter. Sie können angesetzt werden für schalala. Ganz ehrlich, da reden wir eigentlich von latenten Steuern per se und nicht vom Wahlrecht. Und nicht vom verrechneten Fall, sorry. Und das ist dann falsch. Dann müssten wir an der Stelle, wie Sie es gesagt haben, dann müssten wir an der Stelle das Muss schreiben. Sie müssen aktiviert werden. Und das müssten wir dann hinten in Textziffer 14 fortfolgende, das müssten wir dann relativieren durch jetzt den Sonderfall. Aber wenn wir verrechnen, dann.
Genau.
Dann wäre ich bei Ihnen. Ja. Aber so wie wir es jetzt schreiben, ist die Logik andersrum.
Genau.
Eine Anmerkung von mir noch, also nur aus lauter Überlegung. Ob wir nicht zwischen Einzel- und Konzernabschluss trennen müssen und sich da die Diskussion um die Ausweisfrage auch ein bisschen dreht, weil dieses Aktivierungswahlrecht habe ich ja nur für aktive latente Steuern, die sich aus dem Einzelabschluss ergeben. Für aktive latente Steuern, die sich im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen ergeben, die muss ich ja ansetzen.
Ja, wobei, das schreiben wir dann erst auf ab Textziffer 25, ne?
Also. Ja. Hier geht es okay. Ja erst, wir hatten es wieder 2, ja.
Also der 306, der kommt ja dann eigentlich erst ab Textziffer 25.
Ja, ist total richtig. Das war jetzt, habe ich gedanklich ausgeblendet, bei dem ganzen Thema Ausweis.
Nicht ja, da sei wir dann Ansatzpflicht, ja. Ne? Also das Thema ist, glaube ich, dann geklärt. Stimmt.
Also, wenn wir es jetzt tatsächlich ändern würden, dann wäre mein Vorschlag, die Textziffer 12 anzupassen. Und dort in den zweiten Satz, statt sie können angesetzt werden für, zu schreiben, ist dem Grunde nach zu setzen für. Und dann am Ende im Zweifelsfall einen Verweis auf Textziffer 10. Damit schon klar ist, dass sich das im Grunde bezieht.
Herr Barko, Sie verschwinden immer mal wieder. Ich weiß nicht, ob es allen so geht, aber ich höre Sie so abgehackt.
Ah, sorry. Mein Vorschlag wäre, im Textziffer 12 den zweiten Satz, der beginnt mit Sie können angesetzt werden für, zu ändern in Sie sind dem Grunde nach anzusetzen für. Zu ändern.
Aber dem Grunde nach klingt so, als wären die passiven Steuern nicht dem Grunde nach. Könnte man so in diese Richtung mal laut gedacht, sie sind vorbehaltlich der Anwendung des Aktivierungswahlrechts jetzt anzusetzen. Oder
so wollte ich es auch verstanden haben, Herr Grottel. Also ich hätte am Ende des Satzes noch verstanden, weil man kann es auch vorne schreiben. Sie sind vorbehalten Texte 14, 15
ja. Ja,
anzusetzen für. Mhm. Also ich glaube, wir, Herr Grüttel, wir haben, glaube ich, den gleichen Gedanken. Und die Frage war nur, wo nimmt man den Vorbehalt auf? Am Ende des Satzes oder gleich vorne? Und ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. Also Sie sind vorbehaltlich der Texte von 14, 15
genau.
anzusetzen für. Dann, glaube ich, wird ein Schuh draus.
Genau, man muss dieses vorbehaltlich auf jeden Fall, glaube ich, reinnehmen, damit man nicht nachher das missversteht nach dem Motto, wir wollen eine Abkehr von der bisherigen Praxis, dass man aktive latente Steuern vom Grundsatz her salvierten Wahlrecht hat. Also nicht, dass das nachher, weil das ja, glaube ich, auch eine alte Passage ist, wenn man die jetzt anpasst, nicht, dass es missverstanden wird. Also das sollten wir schon betonen, glaube ich.
Dann wäre aber nur noch die Frage, ob 15 nicht vielleicht sogar fett werden müsste, ne?
Ja, das macht Sinn. Sind alle einverstanden mit dieser Änderung? Ich würde ganz gerne sie nochmal wiederholen. Also, oder zusammenfassen. Textziffer 10 bleibt wie gehabt. Satz 2 bleibt. Textziffer 12, Satz 2 wird geändert. Sie sind vorbehaltlich der Textziffer 15 anzusetzen für abzugsfähige temporäre Differenzen. Textziffer 15 wird fett markiert. Sind alle mit diesen zwei Änderungen einverstanden? Textziffer 12, Textziffer 15.
Nur, dass es bei 14 heißen müsste, Vorbehalt, also bei Textziffer 12 heißen müsste, vorbehaltlich der Textziffern 14 und 15, denn in 14 steht auch ein Aktivierungswahlrecht.
Ja.
Aber sonst trifft das, glaube ich, das, was wir diskutiert hatten. Ich sehe Nicken auf den Bildschirmen.
Gut.
Super. Gut, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben. Jetzt sind wir alle wieder happy und können unserer Lehrverpflichtung nachgehen. Gut. Frau Bultmann, Sie sind dran. Seite 10?
Oder? Seite 10, Seite 11. Das sind einige Änderungen vorgenommen worden nach dem Stand EDRES 11. Textziffer 25, Textziffer 27b wurde gestrichen und Textziffer 27c wird dann jetzt zu 27b und wurde etwas umformuliert. Sind Sie mit diesen Änderungen einverstanden?
Das sieht so aus. Gut. Ja, ich sehe Nicken.
Das ist ja die Passage, die wir jetzt wieder vollkommen zurückgedreht haben eigentlich, ne?
Genau. Spätere, bessere Erkenntnis, Herr Keller.
Gut, Textziffer 7, Seite 12, Textziffer 27c, das ist ja dann nur die Anpassung an die geänderten Textziffern. Textziffer 28a wird gestrichen, sonst keine weiteren Änderungen. Änderungen gegenüber EDRES 11, Seite 13, nur redaktionelle Änderungen. Seite 14 wurde nichts geändert. Seite 15, Textziffern 45a und die neue Textziffer 45. Gibt es hierzu Anmerkungen?
Kopfschütteln.
Kopfschütteln, gut. Seite 16.
Moment, stopp, eine Frage habe ich noch. Also 45a haben wir ja diese, letztendlich ist ja das die Umsetzung von dem Beispiel, ne, aus dem Aufsatz. Und ich frage mich jetzt nur, warum wir dann in 45b wieder eine Regel draus machen. Also ein Ist auf den Fall 45a. Also zumindest ist die Frage, warum ist das fett?
Sofern die Ausnahme genutzt wird, besteht eine Erläuterungspflicht.
Okay, also ich sage, 45 ist die grundsätzliche Pflicht. Dann erlauben wir in 45a da bestimmte Varianten und sagen, okay, wenn 45a in Anspruch genommen wird, dann wieder Erläuterungspflicht. Okay.
Mal eine Testfrage von mir dazu. Ist das aus dem Gesetz abgeleitet? Oder ist das etwas, was wir für uns formulieren und sagen, es wäre wünschenswert, dass das erläutert wird? Ich glaube, darauf zielt Ihre Frage, Herr Keller, richtig? Mhm.
Na, im Gesetz steht ja eigentlich, glaube ich, gar nichts, ne? Wessen Steuersatz eigentlich heranzuziehen ist. Also das ist ja hier schon sowieso in 45 definiert, dass es der Steuersatz des empfangenden Unternehmens ist. Ne? Also insofern bewegen wir uns eh außerhalb des Gesetzes.
Und deswegen kann ich es nachvollziehen und dann würde ich vorschlagen, 45b in eine Empfehlung umzuwandeln. Nicht fett zu machen und zu sagen, es wird empfohlen, die bei einer Anspruchnahme der Ausnahme gemäß Textziffer 45a Satz 1 die Nutzung zu erläutern oder die Verwendung der Steuer, nein, doch, die Inanspruchnahme zu erläutern.
Sind alle einverstanden mit dieser Änderung, Textziffer 45b?
Ich sehe Nicken.
Ja, einverstanden.
Okay, gut.
Seite 16, Textziffer 51 wurde umformuliert. Gibt es Einwände, Änderungswünsche?
Horizontales Kopfnicken.
Seite 17 wurde nichts geändert. Seite 18, ja, da können wir gleich über das Erstanwendungsdatum sprechen. Also das ist jetzt der Vorschlag, ist gelb hinterlegt. Da bitte ich Sie um Entscheidung, ab wann der Standard gelten soll. Ich hab Anrufe bekommen, die Unternehmen sind durchaus, die Anwender daran interessiert, dass der Standard wirklich auch zeitnah angewendet werden darf oder vielleicht sogar muss, wegen Wegfall der Überleitungsrechnung.
Aber beide können Sie sowieso vorher anwenden, ja. Also insofern ist ja die Option gegeben.
Die Frage wäre für mich, ob es rechtlich möglich ist, und das sollten wir vielleicht abklären, Frau Bultmann, ob es rechtlich möglich ist, einen Zeitpunkt des Inkrafttretens festzulegen, bevor das Ding im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Denn da sehe ich ein bisschen Schwierigkeiten, dass wir das noch hinbekämen.
Aber einmal abgesehen jetzt von diesem formalen Aspekt, rein materiell, sollte es jetzt eigentlich dem Grunde nach kein Problem sein. Ne? Ich meine, es ist jetzt was anderes als ein komplett neuer Standard. Ne? Und so dramatisch greifen wir jetzt ja eigentlich auch nicht ein. Ne? Also das, glaube ich, sollte jetzt keinen da irgendwie stören, wenn es für 21 gelten würde.
Ne? Genau, wir schaffen eigentlich nur eine Erleichterung. Das ist jetzt eine reine formale Frage, ob das geht oder nicht geht. Okay. Mhm. Ja. Ich habe aus meinem Studium noch sowas wie rückwirkende Inkraftsetzung von Gesetzen in Erinnerung, dass das nicht eine gute Idee wäre. Aber ich meine, heutzutage ist alles möglich. Bringen wir in Erfahrung, also ob wir das machen können. Aber ich sehe Zustimmung bei den Kollegen grundsätzlich. Also wenn das Ministerium darin kein Problem sieht, dann würden wir den 1.1.21 da auch reinschreiben.
Okay. Gut, dann kommen wir zur Begründung.
Darf ich noch eine Frage stellen? Würden wir denn die frühere Anwendung auch schon für die 2020er Abschlüsse zulassen? Denn das steht da im Augenblick auch drin. Also nehmen wir den Fall an, das Ding fliegt in den Bundesanzeiger irgendwann im Februar oder März, mal ganz optimistisch. Und ich komme damit noch in den Aufstellungszeitraum eines Unternehmens. So wie das Ding jetzt geschrieben ist, würde ich sagen, eine frühere Anwendung ist zulässig und wird empfohlen. Also dürfen wir auch für 2020 schon nutzen.
Aber was spricht dagegen?
Aus meiner Sicht
vielleicht,
Frau Nikolic.
Vielleicht sollte man das empfohlen streichen. Wenn ich jetzt mal so denke, Februar, März, da sind viele gerade vielleicht schon fertig, aber noch nicht testiert oder die Hauptversammlung war noch nicht. Ich glaube, es spricht nichts dagegen, eine Anwendung zuzulassen, aber empfehlen ist schon wieder so, sollen, wenn es nicht gar nicht nichts Großes dagegen spricht. Also das würde ich vielleicht streichen, dieses und empfohlen. Das ist echt ein sehr unglücklicher Zeitraum dann wahrscheinlich.
Also das fände ich einen guten Punkt eigentlich, zu sagen, ist zulässig, macht's, wenn ihr wollt, aber wir pushen das jetzt nicht zusätzlich. Liegt vielleicht tatsächlich jetzt an dem Zeitpunkt, ich meine, wir haben da ja das letzte Mal irgendwie ganz früh in dem Jahr drüber gesprochen, ne? Da war es natürlich noch ganz andere Ablauf eigentlich, der da denkbar war. Also wäre, glaube ich, nicht schlecht.
Alle einverstanden?
Zu streichen.
Ja. Also den Teil und wird empfohlen, streichen wir in der Textziffer.
Ja.
Wunderbar. Und dann kämen wir in die Begründung.
Begründung. Gut, Text, Seite 20 sind nur redaktionelle Änderungen, 21 sind keine Änderungen. Ich wollte Sie noch, ich habe einen Kommentar zu Textziffer 5 geschrieben zu dem Satz, also zu diesen Änderungen, was schon im E-Dress war, ne, können, haben wir auf sind geändert. Das ist ja die Anpassung zu dem Standardtext. Ne? Das ist jetzt keine wirklich materielle Änderung, die Sie jetzt beschlossen haben, sondern das entspricht jetzt dem Standardtext und das war nur nicht konsequent schon in dem jetzigen DS 18 gelöst. Da war eine Muss-Vorschrift formuliert im Standardtext und hier war das als Kann-Vorschrift formuliert, deswegen diese Änderung. Und da habe ich einen Kommentar reingeschrieben, da kommen wir aber noch dazu, das habe ich dann in der Textziffer B19 erläutert. So, Seite 22 gab es keine Änderung.
Darf ich mal noch eine Frage stellen? Die ist jetzt wirklich wahrscheinlich komisch, aber da in der Text für B4 und auch dann auch in B5, da taucht immer noch DSR auf.
Ja, das haben wir auch diskutiert, hier intern, wie wir damit umgehen.
Haben wir das? Da kann ich mich nicht mehr erinnern, Entschuldigung.
Nee, also nicht im Fachausschuss, aber jetzt, als wir die Papiere vorbereitet haben für die jetzige Sitzung, haben wir das hier in der Geschäftsstelle diskutiert und beschlossen, dass zu lassen und das zu erläutern, dass es diese Begründung des zu dem damaligen Standard, die damalige Begründung, okay, ihre Gültigkeit hat, es sei denn, der HGW-Fachausschuss hat was geändert. Und das haben wir ausgeführt in der Textziffer B19, diesen Gedankengang.
Würde vielleicht Sinn ergeben, Frau Bultmann, an der allerersten Stelle, wo das aufkommt, denn ich hatte den Kommentar, den gleichen, den Herr Keller gemacht hat, ja auch, dass wir vielleicht in der Textziffer B1, wo Sie den DSR ja ohnehin schon mit der Kommentarbox versehen haben, eine Fußnote anbringen und den Leser direkt zu der Textziffer B19 leiten.
Das können wir machen.
Ja, also dass wir einfach sagen, hier und im Folgenden siehe Textziffer B19. Denn dort wird erläutert, warum wir im Grunde genommen halt das nicht anpassen. Der Hintergrund ist halt der, dass die Regelungen, die Kernregelungen ja unverändert sind und dass diese Kernregelungen damals vom DSR entwickelt worden sind. Und entweder müsste der HGB-Fachausschuss sie sich komplett zu eigen machen und sagen, das ist unsere Meinung, dann können wir das überall ersetzen. Wenn sie das aber nicht für notwendig befinden, dann bleibt einfach die alte Begründung zum alten Rechtstext da. Und nur wo wir Änderungen vorgenommen haben, würden sie dann auch entsprechend begründen.
Einverstanden?
Ja, Marc, die Alternative wäre sonst tatsächlich zu sagen, dass wir die ersten, also das könnte man auch machen, dass wir die ersten beiden Sätze aus B19 als Vorbemerkung zur Begründung nehmen. Das geht auch. Ja, der HGB-Fachausschuss war bei seiner Durchsicht des Standards der Ansicht, dass die ursprüngliche Begründung des DSR hilfreich für das Leserverständnis ist. Deswegen wurde die Begründung des DSR inhaltlich unverändert beibehalten. Ja, da können wir auch sagen, sprachlich unverändert beibehalten oder so. Dann wird es einmal sehr offensichtlich. Das können wir entweder in der Fußnote machen oder wir können es der Begründung voranstellen. Und der Rest der Textziffer, der dann ja eine inhaltliche Befassung ist, die würde man dann im Grunde genommen halt stehen lassen an dieser Stelle.
Also meine persönliche Präferenz wäre tatsächlich die Fußnote. Warum? Weil wir die Struktur, wir haben ja einmal die Änderungen inklusive infolge von Billruck, dann jetzt die Änderung 2020, wer weiß, was kommt in ein paar Jahren, dann haben wir wieder die Änderung und dann erläutern wir, warum diese Änderung zustande kam und was da geändert worden ist. So dass es vielleicht also logischer wäre, dass wirklich hintereinander diese Änderungen, die nachfolgenden Änderungen nach der ersten Standardverabschiedung nacheinander zu machen.
Also ich kann mit der Fußnote gut leben, wenn das dann ganz am Anfang steht.
Kollegen einverstanden damit? Ja, ich sehe nicken.
Gut. Dann Seite 22 gab es keine Änderung, Seite 23 sind wir. Hier geht es vor allen Dingen mir um das Beispiel zum Thema Geschäfts- und Firmenwert passiver Unterschiedsbetrag. Und hier haben Sie ja beschlossen, ein Beispiel aufzunehmen in die Begründung, wie es zum Beispiel zu latenten steuerbaren Geschäfts- oder Firmenwert aus einem Asset-Deal. Das habe ich jetzt in der Textziffer B610 getan. Und ja, bitte Sie um Ihre Kommentare, falls Sie welche haben.
Keine Anmerkung.
Keine Anmerkung. Wunderbar.
So, Seiten 24, 25 wurde nichts geändert zum EDRES 11. Auf Seite 26 habe ich den letzten Satz geändert, weil jetzt der letzte Satz ja in den Standard gewandert ist. Und da haben Sie ja heute beschlossen, dass der als eine Empfehlung formuliert werden soll. Deswegen kam er hier weg. Seite 27. Hier kam eine neue Begründungstextziffer B12a hinzu, auch mit einem Beispiel zu der Behandlung der latenten Steuern auf G&V neutral entstanden temporären Differenzen. Haben Sie hierzu Anmerkungen? Textziffer B12a.
Ich habe eine kleine Anmerkung, und zwar fand ich das Beispiel dahingehend vielleicht ein bisschen unglücklich, weil es um eine OHG geht. Und die fällt ja grundsätzlich jetzt im Einzelabschluss, wenn sie nicht unter das Publizitätsgesetz fällt, etc., erstmal nicht unter diesen 2,74 latente Steuern. Ich meine, wenn das Ganze dann wieder Publizitätsgesetz und Konzernabschluss und so weiter, dann sieht es wieder anders aus. Aber so, wie das Beispiel jetzt formuliert ist, ist erstmal so diese Einzelabschlussebene betroffen. Und da würde jetzt ja laut Gesetz, also laut HGB, die OHG erstmal nicht unter den 274 fallen. Ist nur eine kleine Anmerkung, die mir aufgefallen ist.
Aber eine sehr, sehr wichtige. Wir sind da ja im Zuge der Handlungsempfehlung im Zuge der CSR-Richtlinie vorbeigekommen, dass es gar nicht so einfach ist, die Personen Handelsgesellschaften irgendwo dahin zu bringen. Insofern Vorschlag aus OHG GmbH zu machen.
Nein, das passt vielleicht nicht ganz so mit dem Sonderbetriebsvermögen, aber wir könnten eine GmbH und Co. KG draus machen.
Gut, also eine Kapitalisierung. Ja.
Gut. Seite 28 keine Änderung, Seite 29 gab es nur eine kleine Änderung, Textziffer B15c, ganz unten in der zweiten Zeile von unten, da wurde das Wort der tatsächlichen Ertragssteuer, das tatsächlichen eingefügt. So, und auf der Seite 30 kommt eben diese Erläuterung B19, die ich ja schon angesprochen habe, und entsprechend in B20, gut, da wurden nur die Textziffern angepasst, die geändert worden sind, beziehungsweise neu dazugekommen sind. Gibt es hierzu Änderungswünsche? Seite 30.
Ich stelle mal eine Alternative zur Frage. Wir haben jetzt hier einen Abschnitt über die Änderungen. Und die einzige inhaltliche Änderung, die wir vorgenommen haben, betrifft die Muss-Vorschrift in B5, also in B5, die vorher ein Wahlrecht war und jetzt eine Muss-Vorschrift geändert wurde. Was wir natürlich auch machen könnten, wäre, den Inhalt, der hier steht, an Stelle von B19 in eine Textziffer B5a zu bringen, damit sie inhaltlich näher dort steht, wo sie bewirkt wird. Es hat beides Vor- und Nachteile. Das eine ist im Grunde genommen halt die inhaltliche Zusammenfassung, warum wir das, die kann in der Muss-Vorschrift geändert haben. Die andere Sicht wäre halt zu sagen, nee, lasst uns hier einen eigenen Abschnitt machen und lasst uns nur dort erläutern, was wir geändert haben.
Ja, beide Varianten sind möglich. Wie sind Ihre Präferenzen?
Also ich würde es eigentlich hier hinten stehen lassen, weil wir diese Überschrift haben, ändern durch 311 und dann ist das sozusagen ein Block. Ja.
Sehen die Kollegen das genauso?
Ich hätte auch eine Präferenz für das hinten stehen lassen.
Okay, gut. Sollten nur explizit einmal wissen, worauf Sie sich einlassen. Gut. Ich sehe keinen Widerspruch, dann sind wir soweit durch.
Dann sind wir soweit durch, es sei denn, Sie haben noch irgendwelche Änderungswünsche zu E-Dress 11, aber das ist ja mehr oder weniger ein technisches Übertragen von den Änderungen. Mir ging es ja primär darum, dass dieses Dokument jetzt von Ihnen verabschiedet wird. Und wenn Sie damit einverstanden sind, dann, Herr Barko, dann würde ich an Sie weitergeben. Gut. Zu dem nächsten Talk.